Gelddysmorphie. Mir ist dieses Phänomen kürzlich zum ersten Mal in einer Glosse begegnet. Es ging darum, dass Menschen sich in übertriebenem Maße als ärmer sehen, als sie in Wirklichkeit sind. Inzwischen habe ich recherchiert, dass es Gelddysmorphie auch umgekehrt gibt. Leute wähnen sich wohlhabender, als sie sind. Beide Pathologien, Gelddysmorphie ist zwar keine von den Kassen anerkannte Krankheit, aber nennen wir das jetzt einfach so, führen zu dysfunktionalem Verhalten. In dem einen Fall ist man sehr viel geiziger, als man sein müsste, gönnt sich nichts, obwohl man es könnte. In dem anderen Fall verprasst man sein Einkommen, wie wenn es keinen Morgen gäbe. Fast alle mir persönlich bekannten Menschen von dieser zweiten Sorte sind SPD-Mitglieder. Sie gehen blindselig davon aus, ihre Partei würde irgendwie dafür sorgen, dass es soziale Sicherheit im Lande gibt. Aber das Jesu-Gleichnis, seht die Vögel unter dem Himmel an, sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch, kommt bekanntlich nicht in der real existierenden SPD-Politik vor. Es ist bloß ein obiter Diktum aus deren Wahlkampfrhetorik. Wie misst man die beiden Ausprägungen der Gelddysmorphie? Wir können uns sicher schnell darauf einigen, dass die gelegentlichen Hungertoten, es sind erstaunlich oft ältere Damen betroffen, die ein paar Millionen in der Matratze versteckt haben, weil sie lieber als abgemergelte Leiche auf Bargeld liegen, als damit Lebensmittel zu kaufen und zu essen, einen krankhaften Sparzwang haben bzw. hatten. Aber wie bemisst man normale Umsicht und Vorsicht angesichts der sattsam bekannten Wechselfälle des Lebens? Andrei Kostolany hat bekanntlich den Ratschlag erteilt, Aktien zu kaufen und sie dann zu vergessen, also einfach im Depot zu lassen. Kostolany war auch steinreich, konnte also gut und gern seinem eigenen Rat folgen. Was ist aber mit Menschen, die nicht ewig ihre Ersparnisse unangetastet liegen lassen können? Etwa weil ihr Haus im Ahrtal weggeschwemmt wurde. Zu extrem? Okay, wie ist es, wenn man bloß arbeitslos wird und seine Ersparnisse aufbrauchen muss, ehe man Transferleistungen bekommt? Das sogenannte Schonvermögen war nie besonders hoch und wird von der Politik auch ständig verkleinert. Fakt ist, wer ohnehin tendenziell wenig Geld hat, hat keinen Vorteil davon, der staatlichen Forderung mehr zu sparen, Folge zu leisten. Weil in der Not schnappt dir Lars Klingbeil ohnehin das bisschen weg, was du im Sparstrumpf hast. Wie sieht Gelddysmorphie im echten Leben aus? Auf Basis von Investopedia, SOFI, AARP, CNBC, ASRN, IKANOTES und Becker's Hospital Review tauchen vier Muster immer wieder auf. Kaufen, um Status zu signalisieren oder mit den Joneses mitzuhalten, besonders durch Vergleiche in sozialen Medien. CNBC und SOFI heben hervor, wie kuratierte Feeds und Reality-TV normalen Fortschritt hintendran wirken lassen und Menschen dazu bringen, zu viel auszugeben oder einem unerreichbaren Lebensstil statt realistischen Zielen nachzujagen. Zwanghafte Sparen und die Weigerung, Geld zu genießen. AARP beschreibt ältere Erwachsene, die solide für den Ruhestand gespart haben und trotzdem große Angst haben, dass das Geld nicht reicht. Sie verweigern sich angemessenen Freuden, können nicht vom Sparen ins Ausgeben wechseln und fühlen sich schuldig, wenn sie Geld nutzen, das sie bewusst zur Seite gelegt haben. Vermeidung und Entscheidungsparalyse. ICANN Notes und ASRN nennen zwei Extreme. Hyperkontrolle, Horten, zwanghaftes Tracking oder totale Vermeidung, Kontoauszüge nie öffnen, Kontostände ignorieren. Menschen schieben Investitionen oder Nachlassplanung hinaus, weil sie sich nicht wohlhabend genug fühlen, selbst wenn sie objektiv nennenswerte Vermögenswerte haben, wie CNBC berichtet. Chronische Scham und Knappheitsdenken. Viele Quellen verbinden Gelddysmorphie mit früheren finanziellen Traumata oder erlernter Knappheit. Vielleicht ist es einem peinlich, über Geld zu sprechen, oder man glaubt, man werde nie genug haben, unabhängig von den tatsächlichen Fortschritten. Die meisten Studien dieser Quellen konzentrieren sich auf Daten und Beispiele aus den USA. Sie liefern keine detaillierten Statistiken für andere Länder, aber dasselbe Grundmuster, Gefühle, die nicht zu den Fakten passen, tauchen immer wieder auf. In diesem Zusammenhang sei hier eine Glosse erwähnt. Sie stammt von einem idealistischen jungen Journalisten namens Stefan Schulz. Schulz hat Gier und Geiz in seinem eigenen Herzen entdeckt und will sie überwinden. Seine Selbstreflexion hat mehrere Etappen. Unter anderem die Entfremdungstheorie von Erich Fromm aus Haben und Sein. Für den Psychoanalytiker Fromm ist klar, dass die Entfremdung von der Mitwelt auch kausal ist für die Verdinglichung der Menschen. Diese führt dann angeblich zum Verlust der Empathie, der dann die Ursache von allen möglichen schlechten Seelenlagen wird, wozu Gier und Geiz naturgemäß auch gehören. Am Ende psychologisiert Schulz dann doch etwas weniger. Er erkennt, dass Gier und Geiz etwas mit dem Vertrauensverlust in die Güte der Mitmenschen und der Gesellschaft zu tun hat. Aus meiner Sicht hätte er diese Überlegung gern einen Schritt weiter führen können. Besitz führt unter der Prämisse, dass er stark ungleich verteilt ist, zu Konkurrenzkämpfen. Mit Besitztümern kann man sich nicht nur die schönen Dinge des Lebens leisten, man hat einen höheren sozialen Status, steht höher in der Hackordnung. Damit wäre der Punkt Neid angesprochen. Neid wird massiv von Marketing und Werbung kultiviert, denn er ist eine wichtige Motivation für mehr Konsum und ganz besonders für den überflüssigen Luxuskonsum. Wer könnte es jemals vergessen? In einem heiter ironischen Sparkassen-Werbespot aus dem Jahr 1995 wetteifern zwei Schulfreunde, wer mehr im Leben vollbracht hat. Beide knallen Fotos auf den Tisch und rufen: Mein Haus, mein Auto, mein Boot. Summa summarum, die Ursache von Gelddysmorphie ist eigentlich nicht das Geld an sich, sondern die Spaltung der Gesellschaft in Reich und Arm. Die wenigen wirklich Reichen haben dieses Problem nicht. Egal wie viel Geld sie verprassen, sie haben immer noch mehr als genug. Wer arm oder prekär dagegen lebt, hat eher das Problem, zu sparsam zu sein. Ihnen sitzt begründetermaßen die Angst im Nacken. Die Lösung wäre beispielsweise ein bedingungsloses Grundeinkommen, das diesen Namen verdient. Wer weiß, dass er oder sie auf jeden Fall sozial abgesichert ist und ein Leben in Anstand und Würde führen kann, wird eine rationale und zweckmäßige Geldausgabepolitik hinbekommen.